Die Europawahl 2024 findet in der Zeit vom 6. bis zum 9. Juni statt. In der Bundesrepublik Deutschland wird am Sonntag, den 9. Juni, gewählt. Die Wählerinnen und Wähler haben die Auswahl zwischen 34 Parteilisten. Auf diesen Listen sind die jeweils ersten 10 Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien verzeichnet. Sollte eine Partei mehr Stimmen erringen, kann es auch sein, dass Personen ins Europaparlament einziehen, die nicht auf dem Wahlzettel stehen, aber auf der Parteiliste an entsprechender Stelle gesetzt sind. Wählen dürfen alle EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem EU-Staat gemeldet sind und dort im Wählerverzeichnis stehen. Das heißt, dass in der Bundesrepublik auch Menschen aus anderen EU-Städten wählen können und Deutsche auch in anderen EU-Staaten.
Sie hören einen Podcast zur Europawahl. Meine Gäste sind heute Benedikt Gnillmann und Linus Sandkämper. Mein Name ist Henrik Peitsch. Hallo Benedikt und Linus, jetzt muss ich aufpassen. Wir machen ja heute den Podcast zur EU-Wahl, Vote for Europe, Vote for EU. Vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, hier teilzunehmen. Vielleicht könnt ihr euch kurz vorstellen. Ich weiß, Benedikt, ich darf dich Bene nennen.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin Bene. Ich bin im Jugendparlament in Osnabrück und auch im Stadtschülerrat und bin da so ein bisschen in die Osnabrücker Jugendpolitik, könnte man sagen, reingewachsen und jetzt gerade bei den Europawahlen vielleicht auch Richtung erstarkendem Rechtspopulismus in Europa mache ich mir natürlich auch Sorgen, warum ich auch hier gerne dabei bin und ein bisschen meinen Senf dazu gebe.
Ja, auch mal hallo von mir. Ich bin der Linus, genau wie du gerade schon gesagt hast. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin genauso wie Bene im Osnabrücker Jugendparlament und im Stadtschülerrat, sogar Vorsitzender, die Zeit muss man sich nehmen, ne? Ich bin grundsätzlich in einer sehr politischen Familie aufgewachsen, von daher beschäftige ich mich eigentlich tagtäglich damit, auch noch in anderen Funktionen. Und mir ist es natürlich eben sehr wichtig, wie jetzt diese Wahlen ausgehen, natürlich für meine eigene politische Entscheidung, aber vielmehr eben auch für die Jugend in Europa, in Deutschland und in Osnabrück. Und da kann ich mich Bene eigentlich nur anschließen, der Rechtsruck, der macht mir Sorgen.
Gut, okay, wir kommen dann gleich nochmal drauf. Also ich finde es sehr interessant, dass ihr gleich damit angefangen habt. Dieser Rechtsdruck, der ja offensichtlich, und ich habe euch ja auch mal eine Grafik gezeigt, das ist so die sogenannte Sonntagsfrage, also wen würdest du wählen? Allerdings sind das, die Befragten waren nur 2000 und zwischen 14 und 29, ist sicherlich ein bisschen problematisch, aber wenn man das mal so zur Kenntnis nimmt, dann ist es tatsächlich so, dass die AfD doch ziemlichen Zuwachs hat. Vor allem, weil die Umfrage jetzt vom Februar ist. Ne? Ich muss jetzt nochmal, ich habe eben in der Anmoderation gesagt, Bennett, du heißt Bene, entschuldige, dass ich das so etwas anders ausgesprochen habe. Wir machen mal Folgendes. Ich hatte euch zwei Karikaturen oder drei, muss ich korrigieren, gezeigt. Und ihr solltet euch jeweils eine aussuchen. Jetzt bin ich ja gespannt. Linus, welche hast du denn ausgesucht?
Ich habe mir eine sehr nette Karikatur ausgesucht, die mit Fußball zu tun hatte. Man sieht dort eben eine Mannschaft in blauer Kleidung mit der Ausschrift Europäische Union. Und diese zeigen gemeinsam einem seiner Mitspieler, hinten steht Ungarn drauf, die rote Karte, während daneben rechts der Rechtsstaat, der Schiedsrichter, verletzt auf dem Boden liegt. Ich finde diese Karikatur sehr interessant, weil sie ja eben anspielt auf das Handeln von unter anderem Ungarn im Zusammenhang mit der Europäischen Union und eben dem, was Ungarn auferlegt ist, dass sie sich ja zum Beispiel auch an eben geltendes Recht halten müssen. Und an Vorgaben, die sie ja nicht erfüllen können, wenn es ja jetzt halt eben um grundsätzliche Menschenrechte geht, wenn es ja aber auch um die Aufnahme von Flüchtlingen geht, fällt mir ja gerade mal so ein, da wird ja der Rechtsstaat eben unheimlich stark verletzt und man entzieht sich eben, seinen Pflichten und das spricht eigentlich für mich nicht nach einem guten Staat in der Europäischen Union.
Ich würde jetzt mal ergänzen, das hast du sehr gut beschrieben. Und ich habe wohl gehört, du spielst ja auch Fußball, wenn ich mich recht erinnere.
Ich schaue Fußball.
Du schaust, okay. Ja, das ist ja auch eine tolle Sache. Was ich jetzt doch ergänzen würde, ist, was durch dieses Bild ja auch klar wird, die Europäische Union ist nicht nur eine ökonomische Vereinigung und ein ökonomisches Projekt, sondern auch ein politisches. Und die Rechtsstaatlichkeit ist ein wesentliches Element der europäischen Einigung. Das hast du ganz gut dargestellt. Und ja, die rote Karte, wir müssen abwarten, wie sich das noch entwickelt, aber das wollen wir jetzt hier inhaltlich diskutieren. Ich würde nur eins noch ergänzen, wir hatten ja mit Polen so ein ähnliches Problem und das hat sich ja nun von selbst erledigt durch die Wahl. Ne? Benne, welche hast du denn gewählt?
Ja, Linus' Karikatur hat ja schon ganz gut gezeigt, die EU ist nicht nur ein wirtschaftliches Projekt, sondern auch ein Team. Und da spielt meine Karikatur so ein bisschen drauf an. Es ist bei den Vereinten Nationen und der Sprecher fragt eben die Stimme der Europäischen Union bitte. Und der Vertreter der EU sagt, ja, also ich weiß nicht. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil wir wollen vielleicht ein Team sein, aber wir schaffen es immer noch nicht. Nach unserer langen, erfolgreichen Geschichte schaffen wir es immer noch nicht, außenpolitisch mit einer starken Stimme zu sprechen. Und das finde ich so schade, weil wir sehen, die Lage in der ganzen Welt wird immer komplizierter. Und an manchen Stellen wäre es sicherlich wichtig, dass da eine starke europäische Stimme auch mal was dazu sagt. Und es nicht nur immer Deutschland mit im Vergleich zu anderen europäischen Ländern vielleicht mit einem relativ großen Gewicht, aber im Vergleich zu USA, China und Russland dann doch mit einer sehr kleinen Stimme was sagen muss oder eben die anderen europäischen Länder. Und deswegen bin ich voll dafür, also das, was da in der Karikatur dargestellt wird, das müssen wir verändern. Wir müssen dahin kommen, dass wir mit einer außenpolitischen Stimme sprechen können und wir müssen auch vielleicht dahin kommen, oder meiner Meinung nach müssen wir auch dahin kommen, dass wir zum Beispiel solche Dinge wie eine europäische Armee angehen.
Also, Benne, du hast jetzt eins wie ein wichtiges Element angesprochen. Also diese beiden Karikaturen, die ihr ausgesucht habt, zeigen eigentlich doch ein paar Probleme der europäischen Einigung auf. Man muss natürlich immer wissen, und ich weiß nicht, wie ihr das so einschätzt, es sind ja 27 Länder. Und das ist natürlich, ich meine, ich nehme mal jetzt zum Beispiel, weil ich ja selbst jahrelang Lehrer war, ich kann mich immer daran erinnern, wenn ich in den Klassen gefragt habe, wo fahren wir hin, wo machen die Klassenfahrt? Und da war das schon bei 20 Schülern sehr schwierig. Also, dass man so ein bisschen berücksichtigen muss, das ist ein schwerer Prozess, aber Benne, du hast natürlich recht, es ist notwendig, dass gerade du hast auch so die großen Player angesprochen und ich ergänze mal um diese ganzen Krisen, die wir jetzt haben, ob das Ukraine ist oder Klimawandel, dass das nur gemeinsam geht. Und das, du hast auch gesagt, dass also Deutschland nicht alleine was machen kann oder auch die anderen Länder, die können sozusagen von ihrer Größe her da keine große Rolle spielen. Also insofern ist dieser Einigungsprozess, und ich sage immer, es gibt keine Alternative. Jetzt würde ich euch mal mit einer Aussage konfrontieren, die habt ihr sicherlich auch gehört. Der französische Präsident Macron hat ja einem Vortrag in der Sorbonne gesagt, die Europäische Union stirbt. Wie würdet ihr das denn jetzt sehen von eurer Perspektive aus, bezogen, ihr seid ja, will jetzt das Alter nicht wissen, aber doch unter 20, behaupte ich jetzt mal so ganz diplomatisch. Wie schätzt ihr das denn so ein? Bezogen jetzt auf eure Zukunft und bezogen auf die Notwendigkeit der europäischen Einigung. Was meint ihr? Linus, wird das ein Problem für euch werden oder?
Also, dass die EU ja grundsätzlich eben ja sehr geprägt ist von Problemen, ist ja seit Beginn so. Und Probleme, die muss es ja auch irgendwie geben. Es kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Und die Probleme werden sich vielleicht in Zukunft ändern, aber es wird Probleme geben und mit denen müssen wir zurechtkommen. Und die EU stirbt meiner Ansicht nur dann, wenn wir halt eben, wir haben es ja schon mehrfach angesprochen, wenn wir eben diesen Rechtsruck ja Raum geben. Ja, wenn die AfD fordert, dass man aus der EU austreten solle und dass man stelle sich jetzt vor, es machen noch viele andere Staaten, die derzeit eben eine rechte Regierung haben, dann ja, könnte die EU sterben, aber das hoffen wir nicht, das möchte ich gar nicht. Und wenn wir jetzt eben dabei bleiben, dass wir eben die EU weiterhin unterstützen, glaube ich, dass sie neu aufblühen wird. Das auf jeden Fall. Wenn neue, junge, frische Kräfte hinzukommen und man das Europäische Parlament nicht unbedingt mehr als Abstellgleis sieht, wie ich das oft von einigen höre, sondern dem deutlich mehr Gewicht schenkt und Aufmerksamkeit, dann sehe ich da eigentlich keine Probleme für die Zukunft.
Also ich nehme mal so zwei Stichworte raus. Also du bist da sehr optimistisch gestimmt.
Ja.
Und was ich aus deinen Worten herausnehme, ist, dass du sagst, natürlich, Streit ist notwendig, gehört auch zur Demokratie. Und man muss das eben aushandeln und auch aushalten, dass es solche Differenzen gibt und nicht gleich in Untergangsstimmungen verfallen, sondern das ist eben auch der Demokratie geschuldet. Die Demokratie ist immer eine streitige Demokratie. Und wir haben es ja Gott sei Dank nicht so, wie ich sag mal, wie in China oder Russland. Da gibt es eben einen, der die Richtung vorgibt und alle anderen folgen und haben gar keine Möglichkeit, in Opposition zu gehen. Benne, ich würde dich nochmal fragen, dieser Bezug auf, was eben schon gesagt wurde, dieser Rechtsdruck. Und die AfD hat ja im Programm sogar merkwürdigerweise, eigentlich dürfte sie gar nicht kandidieren, aber sie kandidieren ja, um die EU abzuschaffen. Wie würdest du es denn so einschätzen? Und jetzt würde ich dich auch bitten, mal so, wie siehst du denn so die Einstellung vieler deiner Mitschülerinnen?
Ja, es ist ja nicht nur die AfD, es ist ja ein Problem, was es in ganz Europa gibt.
Ja.
Also ich meine, wir sehen es in Frankreich, Großbritannien,
Italien.
Ist vielleicht nicht die EU an der die AfD an der Macht, aber die sind aus der EU ausgetreten.
Ja. Ja,
wir sehen es in Italien, wir sehen es in vielen osteuropäischen Ländern vielleicht, dass da immer wieder rechtspopulistische Kräfte sogar an die Macht kommen. Und das stimmt mich doch sehr besorgt. Auch für Deutschland. Ich sehe das Problem in meinem Kreis, in meiner Blase, aber eigentlich nicht so. Dazu muss man sagen, ich gehe auf ein Gymnasium, ich bin da vielleicht noch mit meinen Freunden, wo viele doch zur oberen Mittelschicht gehören, sehr privilegiert unterwegs. Mhm. Aber selbst da hört man zwischendurch mal irgendwelche Sachen, wo ich dann schon denke, oder wo ich dann auch sage, ey Leute, das stimmt einfach nicht. Oder selbst da sehe ich, wie irgendwelche Leute durch TikTok scrollen und von meinen Freunden durch TikTok scrollen und dann da irgendwelche Videos auftauchen, wo einfach Falschinformationen verbreitet werden. Und ich glaube, da ist einfach das größte Problem und deswegen ist vielleicht die Sonntagsfrage für die 14- bis 29-Jährigen jetzt eine große Altersrange. Aber das sind vor allem die Leute, die tendenziell eher so gefangen sind in den sozialen Medien und da total ihrer Blase sind und sich gar nicht mehr anders richtig informieren und deswegen dann vielleicht auch so einer Partei wie der AfD eher hinterherlaufen.
Ich würde dann noch zwei Ergebnisse einer Jugendstudie, die jetzt gerade rausgekommen ist, 2024, auf zwei Aspekte eingehen. Aber ich würde jetzt dies ja nochmal aufgreifen, Benne. Du hast von Blasen gesprochen, von den sozialen Medien, obwohl dieser Begriff ja eigentlich unsinnig ist. Medien sind immer sozial. Das Medium, das ist ja gerade das Schöne an diesen Medien. Sie sollen ja miteinander verbinden. Aber TikTok hast du angesprochen. Wir wissen ja nicht, wie lange das noch TikTok noch geben wird. Aber das würde ja auch eigentlich bedeuten, da läuft doch was in der Schule falsch. Also wenn, du hast gesagt, man ist in der Blase, aber die Schule, und ich habe ja mal jahrelang politische Bildung gemacht, also offensichtlich gibt es in der Schule, ich sage mal, keine Gelegenheit für viele Jugendlichen, dass sie aus dieser Blase rausgerissen werden. Das wäre eigentlich ja Aufgabe der Schule, also der Bildung. Und Bildung manifestiert sich ja, naja, hauptsächlich in Schule. Natürlich findet Bildung auch außerhalb der Schule statt. Also Bildung ist der Alltag. Ne? Selbst wenn ich durch die Stadt gehe und Osnabrück, durch die große Straße geht, da bilde ich mich ja auch. Ich nehme viele Dinge wahr, interpretiere die, sehe neue Dinge oder lese Zeitung. Aber wie schätzt ihr denn Schule ein? Kann Schule das nicht leisten? Und gerade bezogen auf die Europäische Union. Also die Notwendigkeit, was ihr vorhin angesprochen habt.
Schule kann viel leisten. Und das merke ich auch bei mir selber. Wir haben unzählige Angebote, sei es jetzt im Unterricht oder außerhalb davon, was weiß ich, nachmittags, abends eine nette Podiumsdiskussion oder eine AG, die sich gegen Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit einsetzt und dann selber Aktionen organisieren. Also das ist nicht unbedingt so das Problem. Es liegt halt viel auch einfach an den Schülerinnen und Schülern selber. Also ich muss ja gestehen, ich bin ja auch in so meiner kleinen eigenen Bubble-Blase. Das sind wir eigentlich alle, glaube ich. Jeder hat so sein Umfeld und oftmals sind es dann Gleichgesinnte. Aber ich sehe halt andere Meinungen auch trotzdem, weil sie mich interessieren, weil ich mich auch gerne weiterbilden möchte und weil ich denke, man muss Kompromisse eingehen und Kompromisse kann es nur dann geben, wenn es auch eine andere Meinung gibt. Ansonsten braucht man das ja gar nicht. Aber da haben wir halt das Problem bei vielen anderen, weil denen ist diese Meinung egal. Und das kann man dann wiederum auf den Unterricht übertragen, dass man lehrt, nein, andere Meinungen sind unheimlich wichtig. Ob du sie jetzt gut findest, ist eine andere Sache. Aber dass du sie hörst, dass du weißt, was die fordern, und dass du dich vielleicht dann eben auch in deinem Denken wandeln kannst, dass das möglich ist und du nicht an deinen Standpunkten festhalten musst, das kann man doch noch vermitteln und das kommt meiner Ansicht nach viel zu kurz.
Also Benne, hängt es doch, du hast es vorhin so schön formuliert, ich greife das nochmal auf, du hattest dich selbst oder dir selbst eine Zuschreibung gegeben, du kommst aus einer privilegierten, aus einem privilegierten sozialen Umfeld.
Ja, allein.
Und das, ja.
Allein dadurch, dass ich auf ein Gymnasium gehe, ja. Und es ist natürlich zum einen im im Unterricht, dass man da lernt, andere Meinungen zu akzeptieren. Was ich aber genauso wichtig finde, in der Schule kommt man halt nicht aus seiner Blase raus. Ja. So, seine Freunde kann man sich aussuchen, die kann man sich basteln, wie man will, so dass es da irgendwo eine Blase entsteht, das ist ganz natürlich. Aber in der Schule kommt man dadurch, durch unser drei oder mit den Oberschulen dann vielleicht halt nur noch zweigliedriges Schulsystem, wie auch immer, kommt man da nicht raus, weil wir immer noch die Unterteilung machen. Wir sagen, okay, wir schicken die Leute, die in der Grundschule viel geleistet haben und in der Grundschule hängt es eben viel davon ab, wie viel können die Eltern unterstützen, die schicken wir es aufs Gymnasium und alle anderen schicken wir dann halt eben in die Oberschulen oder als die Hauptschulen, die gibt es ja in Osnabrück bald gar nicht mehr. Als es die noch gab, dann haben wir zum Beispiel gesagt, okay, es kommen neue Menschen nach Deutschland und die haben jetzt halt nicht so eine gute Bildung, wie wir die hier schon genießen durften und dann kommen die halt erstmal in die Hauptschule. Natürlich entstehen dann Blasen und natürlich kriege ich dann von den Problemen, die die in ihrem Leben haben, gar nicht so viel mit. Und wenn da vielleicht jemand dann eben so viel auf TikTok rumhängt und dann zwei falsche Schlagzeilen liest und dann kommt da so ein Maximilian Krah und sagt, die blöden Ausländer, ich kenne keinen Ausländer oder kaum welche, ich lese nur irgendwelche Schlagzeilen, dann funktioniert der Populismus.
Ja, was wir jetzt mal machen sollen, ich fand eure Ausführungen sehr interessant. Wir verlassen jetzt mal so diesen Bereich der Bildung, Schule. Ich würde nur einen Aspekt noch ansprechen. Schule, und da frage ich euch jetzt ganz ernsthaft, habt ihr das Gefühl, dass in der Schule das Thema europäische Einigung, europäische Integration, etwas zu kurz, also das könnt ihr jetzt nur für eure Schule sagen, etwas zu kurz behandelt wird, fehlen da zum Teil auch Informationen, müsste da mehr getan werden? Wie schätzt das so ganz spontan ein? Ihr braucht also jetzt nicht, also wir machen jetzt hier keinen Quiz und ich frage auch nicht zur Europäischen Union. Also ich kenne das, das muss ich euch jetzt vorab vielleicht sagen. Also ich habe ja selbst sehr lange Politik unterrichtet. Das liegt jetzt so zwar ein bisschen zurück, aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass da, und ich habe Kontakt zu vielen anderen Kollegen, dass die Europäische Union immer doch so als Bürokratiemonster dargestellt wurde und da wurden die Institutionen abgefragt und da musste man dies wissen und jenes wissen. Und ich sage mal, der Unterricht war wenig so ausgerichtet, dass er eine Haltung erzeugt. Also ich sage mal, so ein europäisches Bürgerbewusstsein, dass also die Schüler Europa erleben und merken, also wir könnten gleich noch einen kleinen Ausflug machen, wir finden Europa auch in Osnabrück. Es gibt viele, ganz viele Projekte, die durch die Europäische Union gefördert werden. Ich weiß, ihr kennt ja dieses Programm Erasmus.
Ja.
Es gibt ja solche tollen Möglichkeiten mittlerweile. Und Europa wirkt also auch, wir haben vorhin darüber gesprochen, eine Stimme nach außen, aber auch nach innen sehr viel. Dass Europa wirklich fast alltäglich ist. Und wir können das ja auch beschreiben, ob das bestimmte Normen sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt mittlerweile ganz viele Vorschriften, die gelten direkt im deutschen Recht. Also im ganzen Verkehrsbereich gibt es Gesetze, die brauchen ja gar nicht mehr sanktioniert zu werden vom Bundestag, sondern das ist unmittelbares Recht. Also was mir jetzt nochmal wichtig ist, wenn ihr nochmal vielleicht so rekapituliert, was habt ihr für einen Eindruck? Wird Europa zu wenig in Form von Haltungen vermittelt, also europäische Bürgerbewusstsein? Wie seht ihr das? Schwierig.
Es ist schwierig natürlich, aber jetzt muss man
die ganze Schule aufbauen.
Aber ich glaube, im Politikunterricht, also Politik und Wirtschaft gehört ja als einfach zusammen natürlich, beim Politikunterricht, wie ist diese Institution aufgebaut, da eigentlich schon genug.
Ja.
Im Wirtschaftsteil dieses Unterrichts, da könnte es vielleicht noch mal stärker sein, weil die Europäische Union hat so krasse Auswirkungen auf unsere Wirtschaft.
Ja,
und das
der Euro zum Beispiel.
Allein der Euro, aber auch
zum Inflationsrate. Beispiel
Inflationsrate, die EZB,
was
in der Landwirtschaft an
Subventionen zum Beispiel, alles.
Das sind Beispiele, die haben ganz viele Leute nicht auf dem Schirm. Und deswegen ist es dann auch die Leute, die das nicht auf dem Schirm haben, für die ist es so einfach zu sagen, die da oben in Berlin, sind die Bösen.
Ja.
Aber das stimmt mir ja oftmals gar nicht, weil die auch sich mit den Gegebenheiten der EU-Gesetze dann da arrangieren müssen. Wo es mir vielleicht ein bisschen auch noch fehlt, sind die anderen Fächer. Weil ich glaube, man muss sich nicht, in den anderen Fächern kann man ja auch gucken, welche Themen vermittel ich jetzt.
Ja.
Und dass man da vielleicht auch nochmal ab und zu ein bisschen mehr in Richtung Europäische Union auf der einen Seite, aber grundsätzlich ins Internationale geht, um zu zeigen, okay, da gibt es noch andere Kulturen und da gibt es noch andere Sachen zu sehen.
Ganz
und
richtig.
Wir haben hier wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir sind auch nur ein Land davon. Und das würde ich mir an manchen Stellen vielleicht nochmal
wünschen. Ja, jetzt ergänze ich mal, was du vorhin gesagt hast mit der Blase. Ich würde jetzt mal das so formulieren, dass wir nicht auf einer Insel leben.
Ja.
Das wäre sehr wichtig. Also
wir leben im Moment, leben wir schon ein bisschen auf
einer Insel. Ja, wahrscheinlich.
Die Jugend immer mehr. Und das ist, da müssen wir entgegenwirken.
Ja. Linus, wolltest du noch was dazu sagen? Bezogen jetzt auf den Unterricht. Also ich mache mal Folgendes, wir könnten jetzt lange, ich finde das ja spannend, vielleicht können wir mal eine Sendung drüber machen, über das Bildungssystem. Ich will euch, was du, Benne, gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, in Finnland hat man wohl die Fächer abgeschafft. So, und man macht so Epoalunterricht. Also man beschäftigt sich mal mit bestimmten Themen und man kann ja in allen Themen, da kannst du Mathe machen, Physik, du kannst ja sozusagen sehr integrativ mit mehreren Kollegen bestimmte Probleme aufarbeiten und dann sozusagen, man sagt so Basalfertigkeiten und Kompetenzen kann man darüber vermitteln. Nur dann erkennt man den Sinn der Sache. Ne? Ich kann mich immer dran, mein Sohn fragte mich immer, Papa, wofür brauche ich Mathematik? Und da habe ich gesagt, immer gut, damit du deinen Lohn ausrechnen kannst und, und das Taschengeld. Ne? Gut, aber Linus, vielleicht noch auch dazu, zu dem europäischen Bürgerbewusstsein. Was würdest du so sehen, wo sind da Defizite in der Vermittlung jetzt?
Also das, was ich stark gemerkt habe, ist, ich war jetzt gestern zum Beispiel an einer Schule in Walnhorst. Die machen das mittlerweile so, dass die in kleinen Lerngruppen zusammenarbeiten und dann diese Lerngruppe oder die Schüler für diese Lerngruppe sich dann gewisse Themenbereiche aussuchen können. Dass es gar nicht mehr wirklich so stark auf diese Fächer ankommt, sondern auf diese Themen. Das war dann zum Beispiel das Thema Demokratie und Friedensbildung. Und das finde ich wirklich sehr stark. Also uns oder den Schulen besser gesagt, fehlt diese Freiheit im Curriculum zu sagen, wir machen jetzt da vielleicht doch mal irgendwie nochmal so einen Ausschweif und schauen darauf, ne, wie wichtig ist die EU eigentlich für uns, dieses Bewusstsein zu schaffen oder immerhin die Möglichkeit zu bieten, dass ein jeder für sich selber dieses Bewusstsein schaffen kann. Und wenn man den Schulen diese Freiheit gibt und es dort engagierte, tolle Lehrkräfte gibt, dann bin ich mir sicher, dass das umgesetzt werden kann. Und dann scheitert es vielleicht einfach nur noch an den Lehrkräften.
Ja, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Das wird dann echt lang,
ja. Ja, das wird sehr lang. Nein, aber Linus, du sagst ja, das ist ja dann offensichtlich möglich, wenn die das machen. Und ich würde noch eins ergänzen. Du hast gesagt, wie wichtig die EU ist, sondern wie gegenwärtig sie auch ist. Also wir spüren das schon gar nicht mehr, dass wir wirklich also auch von der EU profitieren. Ich sage das mal so. Und deshalb ist es so wichtig und deshalb habe ich euch auch eingeladen. Jede Stimme zählt und es ist wichtig, ich weiß nicht, kennt ihr Hagen Räther?
Ja.
Den Kabarettisten?
Ja.
Ich habe mir mal einen schönen Satz aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Nicht wählen ist wie Zähne putzen. Wenn man es nicht tut, wird's braun. Und wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen. Das war ja auch so eure Sorge. Und das ist einfach wichtig. Und wir haben ja das Problem, das will ich jetzt aber auch nicht weiter diskutieren, nur hier ansprechen. Vielleicht kommen wir doch vielleicht nochmal drauf. Wir haben ja leider das Phänomen auch, dass die Wahlbeteiligung zurückgehen. Und das ist eigentlich, weil die Wahl ist sicherlich ein das wesentliche Instrument der Partizipation in der Demokratie. Es gibt noch viele andere. Wir haben ja Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Jeder kann sich betätigen. Und das haben wir vorhin schon angesprochen. Ich würde euch jetzt gerne mal konfrontieren noch mit zwei Ergebnissen dieser Untersuchung, die ich vorhin schon angesprochen habe, der Jugenduntersuchung. Und eine ist mir jetzt wirklich sehr wichtig. Jetzt kommen wir in so einen Bereich, das ist natürlich auch so ein bisschen heikel. Ich würde euch mal bitten, die erste Untersuchung, das erste Ergebnis dieser Untersuchung, psychische Belastung, dass doch hier viele Jugendliche gesagt haben, also die Frage lautet, erlebst du aktuell psychische Belastung? Und da sagten doch sehr viele, wir konzentrieren uns nur auf 24, das hat auch zugenommen seit 22, Stress, dann kommt Erschöpfung, Selbstzweifel, Antriebslosigkeit, Gereiztheit. Wie schätzt ihr das ein? Also ich muss immer wieder dazu sagen, also man muss immer ich bin immer sehr vorsichtig mit solchen empirischen Untersuchungen, weil ich nicht weiß, sind die zuverlässig, sind das so Umfragen, die gemacht werden, ohne dass man die sozusagen nochmal überprüft. Aber nehmen wir das mal so als so gegeben hin. Also das ist so ein Ergebnis, da sind, ich weiß gar nicht, wie viele befragt wurden. Tja, sagt mal, also das erklärt doch eigentlich schon einiges. Ne? Also ich fand es eigentlich, also Stress natürlich einmal, das, ja gut, aber Selbstzweifel, das geht ja in die Persönlichkeit, ne?
Ja. Als ich das jetzt zum ersten Mal gesehen hatte, hat mich das ehrlich gesagt gar nicht gewundert und das erklärt wirklich schon einiges. Also man wird wirklich von allen Seiten so zugeballert, auf gut Deutsch gesagt, so ob es jetzt in der Schule ist, dass dort der Leistungsdruck herkommt, ob es jetzt von den Eltern ist, die unbedingt wollen, dass der Sohn oder die Tochter oder grundsätzlich das Kind studieren geht, ne? Ja, oder dann von Freunden, weil man doch irgendwie was Cooles miteinander machen möchte, aber man einfach nur am Tag der Arbeit irgendwie zu Hause sein möchte oder zur Demo geht, was weiß ich.
Ja.
Wenn man dann auch irgendwie einfach sich die Nachrichten anschaut und dort tagtäglich mehrere negative Schlagzeilen liest, dann wirkt das natürlich schon massiv auf einen ein und
verunsichert einen.
Verunsichert auch, ne? Definitiv, ja. Und diese Selbstzweifel, na, das ist ja gerade so das, was da, finde ich, so ein bisschen heraussticht von dem anderen. Ja, ich will das jetzt gar nicht so richtig bewerten. Ich bin da ja auch Laie, was das anbelangt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ja daher kommt, dass es einfach auch diese Zukunftsperspektive, dass die fehlt. Dass man gerade nicht unbedingt weiß, ja, wie mache ich denn weiter? Vielleicht geht es unserer Erde in 50 Jahren so scheiße, dass es sich gar nicht mehr lohnt, irgendwie ordentlich arbeiten zu gehen.
Also eine negative Zukunftsperspektive.
Ja, das glaube ich, ist bei vielen vorhanden. Ja.
Also auch eine Verunsicherung und das ist ja eigentlich gerade, ich sage das mal so, ich weiß nur nicht genau, welche Altersgruppe da befragt wurde, aber das ist ja schon doch eine ernüchternde Aussage, gerade in dem Alter, dass man dann eher man ist ja sowieso unsicher in dieser Zeit und man braucht Orientierung und dann, Linus, hast du gesagt, ja, wenn man dann die Nachrichten hört und die Medien liest und so, dann erfällt man ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, auch so eine Depression. Und gerade in dem Alter braucht man eigentlich Stärkung, Unterstützung,
ja.
Orientierung.
Und wenn man ja auch gar nicht irgendwie so weiß, wie man sich Hilfe holt,
ja.
oder wenn man gerade gar nicht weiß, wie man Unterstützung bekommen
genau,
kann und dort selber alleine mit diesem Problem zu kämpfen hat, dann ist es wirklich ja sehr schwer, da rauszukommen. Mhm. Und da bin ich ja froh, dass das Land jetzt auch da ein bisschen mehr Druck macht, dass es mehr Schulsozialarbeiter gibt an den Schulen. Wir haben jetzt bei uns an meinem Gymnasium zum Beispiel 2 Schulsozialarbeiter, wir haben jetzt 3 Beratungslehrkräfte, genau genommen sogar 4. Das ist im Vergleich zu anderen Schulen echt viel. Und das finde ich auch gut so. Also ich höre von vielen Schülern, dass die sich gut beraten, unterstützt fühlen, und ich würde mir wünschen, dass das eigentlich auch an anderen Schulen so wäre.
Ja, auf jeden Fall. Thema Schulsozialarbeit und so, das sehe ich wie du, das ist eigentlich, was diese Studie zeigt, das brauchen wir ganz dringend. Und es ist ja nicht nur diese Studie, die das zeigt, das sind ja auch irgendwelche Zahlen von irgendwelchen Krankenkassen, die sagen, okay, die psychischen Behandlungen aus irgendwelchen psychischen Gründen sind steigen bei den Jugendlichen, und das ist schon ein erschreckendes Bild, finde ich. Ich weiß nicht, woran das liegt, ich bin auch kein Psychologe, aber ich kann auch einfach aus meinem Umfeld sagen, ich hatte während Corona, hatte ich 3 Freundinnen, die wegen einer Essstörung in die Klinik gegangen sind.
Also das müssten wir jetzt noch erwähnen. Ne? Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang oder wie zeitnah das dann gemacht wurde. Es war zwar 24 veröffentlicht, aber das hat Corona hat natürlich einen enormen Einschlag gebracht. Mhm. Und da können wir nochmal die Verbindung herstellen, natürlich wieder die Europäische Union, da sind ja Hilfspakete geschnürt worden. Also insofern haben wir diese Krise also nicht alleine bewältigen müssen. Das wollte ich jetzt hier nochmal erwähnen, wie wichtig auch, das ist nochmal so ein Beispiel, wie wichtig die EU ist.
Ja, da die EU war da in dem Moment unser Schulsozialarbeiter.
Ja, gut. Ja, genau. Also ich will das aber nochmal aufgreifen zu diesen Unsicherheiten. Also man könnte ja fast sagen, die verunsicherte Generation. Aber es gibt auch andere Untersuchungen, die davon sprechen, also dass viele Menschen das Gefühl haben, Kontrollverlust. Und ein Soziologe, Willem Heidmeier, hat mal gesagt in einem Interview, was ich mitgemacht habe, also die Leute hängen mit beiden Füßen in der Luft.
Also ich bin jetzt wirklich kein Psychologe, und deswegen will ich darüber eigentlich gar nicht so
wissenschaftlich
reden, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Ja. Weil es ist natürlich so, wenn man irgendwie irgendeine Nachrichten-App aufmacht, dann kommen nur negativ Schlagzeilen.
Ja.
Macron sagt, die EU
stirbt. Ja,
die EU stirbt. Hier kommt der neue Krieg, in der Ukraine geht's ab, in Israel geht's ab. Ja, überall haben wir neue Konfliktherde, der Klimawandel schreitet immer weiter voran. Und man steht da tatenlos davor. Man steht vor seinem Handy und scrollt weiter und die nächste negative Schlagzeile kommt. Und das ist durch Social Media, glaube ich, weil auch viele Menschen konsumieren eben darüber irgendwelche Nachrichten, ist das nochmal schwieriger geworden auch, und dann scrollt man durch negative Schlagzeilen und es kommen nur immer mehr und es gibt gar nicht mehr so richtige Lichtblicke dann. Und von daher kann ich das schon gut verstehen, warum sich dann Menschen da Sorgen machen um die Zukunft und sich dann aber auch irgendwie Selbstzweifel haben, was kann ich eigentlich verändern, und lohnt sich das, was ich über, wenn alles so scheiße ist, lohnt sich das eigentlich auch?
Ja, also es ist natürlich immer so, da bekommen ja so 2 Dinge aufeinander. Einmal so diese Nachrichten und meine persönliche, den Umgang mit dieser Nachricht. Ne? Also, aber das ist offensichtlich dann nicht vorhanden, eher das trifft auf Unsichere, die natürlich durch diese negativen Nachrichten dann auch nochmal verunsichert werden. Und das, was ihr vorhin so gesagt habt, es fehlt so der optimistische Drang. Also, dass man sagt, okay, gehört mich nicht. Ich habe mal gesagt, also eigentlich müsste man so 3 Tage in der Woche, kein Medienkonsum.
Ja, das wird vielleicht was bringen.
Ja, aber, dass man, aber die Medien sind eigentlich so erstmal die Vermittler. Das ist klar, ich weiß, ich habe mich mal mit Medien und politischer Kommunikation beschäftigt. Also einen schönen Satz zu den Medien, zur Agenda. Ne? Was ist also eine Meldung? Hund beißt Mann ist keine Meldung. Ne? Aber Mann beißt Hund. Das ist die Meldung. Naja, und das ist eben die Schlagzeile immer. Ne? Es muss was Negatives sein, weil ja, die anderen Sachen, ja, das wissen die Leute sowieso, aber wir wollen, also vielleicht ist es auch so, viele wollen ja eben das Negative auch eher und das Schreckliche oder Schlimme und so weiter. Aber wir verlassen jetzt mal diesen Bereich, Es ist natürlich wichtig und da kommen wir doch zu der nächsten Aussage und die hat vielleicht mit den anderen zu tun. Da geht es einmal so um die Zukunftsperspektiven. Welches sind sozusagen, ja, hier steht Sorgenranking, das fand ich also auch schon ein bisschen problematisch von der Formulierung. Also das erste ist Inflation, Krieg, wo knapper Wohnraum, Spaltung der Gesellschaft, das ist übrigens auch so eine Zuschreibung. Da fragt man sich mal, die Gesellschaft ist nicht gespalten, sondern Medien kommunizieren das so, ne, und tun so, als sei die Gesellschaft gespalten. Also ich habe, wenn ich durch Osnabrück gehe, habe ich nicht das Gefühl, dass da Leute auf der rechten Seite laufen und wollen mit denen auf der linken Seite nichts zu tun haben. Also Spaltung der Gesellschaft, das ist so ein Begriff, der hier in die Gesellschaft reingegeben wird. Aber lassen wir mal Inflation und Krieg in Europa. Was würdet ihr denn so sehen? Und dann kommt das zum Schluss Klimawandel. Was ist denn für euch so eine Herausforderung auch für das Europäische Parlament? Was sollten die zuerst angehen, nach eurer Meinung? Wo sind die und die Parlamentarier und die Abgeordneten besonders gefragt? Was sollen sie anpacken? Was wäre euer Wunsch? Also wenn wir jetzt noch ein Gespräch hätten mit einem EU-Abgeordneten oder mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin, was würdet ihr denen mit auf den Weg geben? Was sollen sie zuerst machen?
Das ist eine echt schwierige Frage, finde ich. Das ist eine echt schwierige Frage.
Ja, das jetzt kommt so unverhofft, ne?
Mir stoßen zwei Themenbereiche direkt in den Kopf. Das eine, das ist die Friedenssicherung,
ja.
Nicht unbedingt doch auch Nahost, unter anderem, aber ja. Viel mehr Ukraine. Mhm. Das hat deutlich mehr mit uns zu tun und auch mit unserer derzeitigen Lage. Und da natürlich auch irgendwie so eine EU-weite Armee, EU-Streitkräfte. Ich bin auch ein Mensch, der sehr stark an die Wirtschaft denkt. Also die ist mir besonders wichtig und ohne eine gute, florierende Wirtschaft funktioniert auch einfach nichts oder nur wenig in einem Staat. Und ich glaube, wenn es uns wirtschaftlich gut geht, wenn wir unseren gewohnten Wohlstand sichern können, dass vieles dadurch eben auch, wenn man das dann doch mal noch in weiterer Form angeht, gelöst werden kann. Und deswegen würde ich einem Kandidaten oder einem Mitglied des Europäischen Parlaments sagen, dass man viel mehr auf die Wirtschaft achten sollte.
Also ich ergänze das jetzt mal, ich übernehme mal deine Begriffe. Du meinst sicherlich, es muss eine Wertschöpfung da sein.
Ja.
Also es muss ja eine Wertschöpfung da sein für die Finanzierung auch aller anderen möglichen Ausgaben, zum Beispiel auch für Bildung und vor allen Dingen vielleicht für soziale Projekte. Aber das ist ganz wichtig, das ist ganz klar. Natürlich, ohne dass wir uns wirtschaftlich betätigen und Wertschöpfung und Werte schaffen, kann man nichts machen. Ne? Also das ist richtig. Das wäre für dich so eine Priorität, dass die verstärkt hier eingreifen. Und Benne, du hast ja vorhin schon so mal aufgegriffen, also die großen Player, ne? Also Russland nehme ich jetzt mal so raus, aber China, Amerika und so, und wir wissen nicht, es kann ja auch sein, dass sich die sogenannten neutralen Staaten zusammentun. Und was aus Indien wird, wissen wir auch nicht. Das ist ja auch eine riesengroße Volkswirtschaft, wenn die sich entwickelt. Und da gibt es ja sicherlich auch Wettbewerb. Und was wir jetzt ja auch mitbekommen, Wettbewerbsverzerrung. Aber die Wirtschaft wäre für dich so auf der Prioritätenliste ganz oben.
Ja, definitiv.
Mhm. Ja, die Wirtschaft ist wichtig. Und dass wir die Wirtschaft gemeinsam mit einer Stimme da sprechen. Scholz war in China,
ja.
Und mal gucken, was der so bewirkt hat, was sonst.
Naja gut, ne? Ich würde jetzt mal so, nicht so auf aktuelle politische, ja. Das ist auch nee, sehr, aber das, sehr komplex.
Das meine ich, ich wieder, da brauchen wir die EU als starke Wirtschaftsmacht, genau. Vielleicht auch, ja. Die mit einer Stimme spricht und dann auch Einfluss auf die Sachen hat, wo wir als einzelner Nationalstaat dann nicht eine leise Stimme haben. Das halte ich für ein sehr wichtiges Thema. Ansonsten finde ich, bis auf Spaltung der Gesellschaft, das ist, erlebe ich hier in Deutschland auch nicht so. Ich war einen Monat in den USA, da ist das schon mehr noch ein Thema. Ich weiß nicht, wie es in den anderen europäischen Ländern ist, wo der Rechtspopulismus vielleicht schon ein bisschen salonfähiger geworden ist. Aber ansonsten sehe ich mit dem Klimawandel da eigentlich eine sehr wichtige Priorität, weil alles andere erübrigt sich halt in 50, 60 Jahren, wenn wir da nicht ans Machen kommen. So, oder erübrigt sich nicht, sondern wird deutlich schlimmer und verschlimmert sich immer weiter, wenn wir da nicht ans Machen kommen.
Ja, also ich nehme das mal so auf, also das scheint für euch also das Wichtigste zu sein. Natürlich, ich greife mal auf das, was wir vorher schon gesprochen haben, also mehr Optimismus, mehr positives Denken in die Zukunft, damit wir also nicht in Depressionen verfallen oder in Wehklagen, sondern Linus, du hast das vorhin gesagt, wir müssen das anpacken, wir müssen uns darüber streiten, wir müssen das aushandeln. Das gilt natürlich auch für die Wirtschaft und die Wirtschaft ist natürlich klar, da haben wir andere Zustände, da gibt es Wettbewerb, da gibt es Konkurrenzen und da ist natürlich immer so die Frage der Kosten, das ist ja ein wichtiges Moment, wo wird billiger hergestellt, wo wird es teurer hergestellt, Sanktionen, ihr wisst mittlerweile auch gerade mit China geht es ja wieder darum, die Sanktionierung bzw. die Förderung Solarindustrie, die ja hier weggeworfen ist. Also das ist sicherlich ein ganz komplexes Thema, aber vielleicht werden wir in 10 oder 15 Jahren, wenn einer von euch beiden Wirtschaftswissenschaften studiert hat, vielleicht eine ganz neue Theorie über den internationalen Handel und vielleicht auch eine gerechtere Wirtschaft. Jetzt würde ich euch doch nochmal auffordern, was wäre euer Resümee? Ich meine, das will ich es hier nochmal wiederholen, weil wir eh darüber sprechen. EU ist wichtig. Jede Stimme zählt, alle, und ihr wisst, ab 16 darf man diesmal wählen. Jetzt muss ich mal fragen, Linus, ist das für dich die erste Wahl, Benne, für dich die erste Wahl? Ja. Also Wahl überhaupt?
Ja, für mich die erste Wahl.
Ich meine, ich habe schon mal beim Jugendparlament meine Stimme abgegeben und auch zur SV. Ist
schon mal geübt.
Aber nein, das ist meine erste richtige Wahl auch. Und ich freue mich sehr darauf, endlich wählen zu dürfen.
Und ihr macht noch ein bisschen Werbung in euren Schulen, eurer Klasse. Vielleicht können wir dann den Podcast auch mit in die Schule, ne, auf die Website. Geht zur Wahl und nochmal Hagenräte. Wer nicht zur Wahl geht, ist wie nicht Zähne putzen, es wird braun. Euch alles Gute, ihr dürft die Stimme abgeben, der richtigen Partei natürlich. Und was ich sehr wichtig finde, aber da, so nehme ich euch jetzt hier wahr. Also was ich hier gelesen habe mit den psychischen Belastungen, ich vermute mal, dass es vielen, und das habt ihr auch beschrieben, vielen Schülern und Schülerinnen so geht. Aber ich nehme euch so wahr, dafür seid ihr auch zu engagiert mittlerweile. Ihr wollt ja was bewegen, sonst würdet ihr nicht im Jugendparlament sein. Das ist ja auch eure Absicht. Und dann hatte ich gehört, auch im Schülerrat.
Stadtschülerrat.
Stadtschülerrat. Und seid ihr auch im Schulschülerrat? Ist das automatisch? Ihr weiß das jetzt gar nicht.
Sowas wie der SV, ja. Ja,
ja, dann ist mir klar. Aber seid ihr auch in der SV der Schule?
Ja. Auch. Also ich zumindest.
Beide Schülersprecher von unseren Schulen, glaube ich.
Ja, genau, wunderbar. Ja, und das zeigt ja schon mal, also ihr entspricht nicht unbedingt dem, was hier die... diese Studienaussagen?
Nein, ich für meinen Teil zumindest nicht. Also in meine persönliche Zukunft gucke ich doch relativ optimistisch.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Also das ist so, das darf ich mal als etwas älterer, also etwas bisschen mehr älter sagen. Also als ich so alt war wie ihr, ich war frühzeitig politisch sozialisiert und ich war frühzeitig politisch aktiv. Und mir war es immer ganz wichtig, nicht nur über Politik zu reden und über Politik zu meckern, sondern das Machen. Natürlich gibt es immer auch Enttäuschung. Das ist, du hattest, glaube ich, Linus hat es gesagt, mit Kompromiss, ne? Ja, den muss man aushalten können. Und da kann man nicht sagen, ey, ne, ich wollte aber meins, ne? Nee, es ist eben im Dialog, vor allen Dingen, was ihr vorhin auch gesagt habt, mit Argumenten. Ben, hattest du es gesagt, man muss dann Argumente austauschen und dann lernt man auch was Neues hinzu. Ja, auch bei Kultur, ne? Man lernt da Neues hinzu, man lernt eben das andere auch und weitet auch den Blick. Noch die letzte Frage. Könntet ihr euch vorstellen, an dem Erasmus-Programm mal teilzunehmen?
Während des
Studiums, und ihr wisst, ihr könnt das auch während der Berufsausbildung, wenn ihr eine Berufsausbildung machen wollt, könnt ihr auch am Erasmus-Programm teilnehmen.
Ich habe schon an mehreren Schüleraustauschen teilgenommen. Ich war in Finnland und ich war in den USA und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und das steht auf jeden Fall noch auf der Liste, noch weitere europäische Länder zu besuchen und die Kulturen da kennenzulernen. Von daher ist ein klares Ja von mir.
Ja, nur diese Erasmus-Programme, also für Auszubildende, macht man richtig ein Praktikum im Betrieb. Man arbeitet dann in einem Betrieb. Ich mache das jetzt hier auch in Osnabrück für die Spedition Hellmann zum Beispiel. Da gehen Auszubildende immer für 3 Monate, jetzt auch nach Norwegen und in die Türkei. Und also man macht dann ein Praktikum, die Ausbildung im Ausland weiter. Und während des Studiums kann man ja auch ein Erasmus-Semester dran setzen. Also es ist etwas anderes als Tourist und ich sag mal als Schüler-Austausch, weil man dann mehr eingebunden ist in einen bestimmten Zusammenhang. Entweder in ein Studium oder in eine Arbeit.
Ja, wie beim Schüleraustausch ein bisschen in die Schule dann, ne? Also das ist...
Ja, nur Schule ist ja ein bisschen anders, aber im Studium ist ja wirklich im Studium zu sein mit anderen zusammen, weil man dann ja auch wissenschaftlich arbeitet und auch mal lernt oder kennenlernt, welche wissenschaftlichen Methoden dort verwendet werden. Da gibt es ja auch mal Unterschiede und welche Schwerpunkte ersetzt werden.
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Ja, herzlichen Dank und toi, toi, toi. Wir hoffen, dass alles so in Erfüllung geht, wie ihr euch das wünscht.
Danke. Dankeschön.
Die Verantwortung für dieses Programm trägt das Europe Direct Landkreis Osnabrück. Leitung Michael Steinkamp. Dieses Programm wurde aus EU-Mitteln kofinanziert.